Moin, hallo und servus und willkommen zu Talking the Game. Ihr hört schon, ich bin nicht Semmo, ich bin Patrick und mit mir in der Leitung ist der Benne. Moin Benne.
Servus, hoi.
Und wir zwei wollten euch heute mal noch ein kleines Update geben über das Playoff-Rennen im Osten und im Westen und wollten uns einfach mal anschauen, ja, was sind da so die spannenden Plätze, die wir da aktuell noch auslosen dürfen? Welche Teams sehen da aktuell wie stark aus? Und ja, wie sieht der restliche Spielplan für die jeweiligen Teams aus? Ich fange einfach mal an. Benne, wie läuft bei dir aktuell mit Playoff-Rennen verfolgen? Wie sieht's aus? Bist du up to date oder bist du eher so, ich schau mal so, wie es so geht?
Also generell verfolge ich jeden Tag früh. Das erste ist dann eigentlich immer erstmal reinschauen, die Partien der letzten Nacht erstmal gucken, was lohnt sich vielleicht kondensiert nochmal anzuschauen, weil aktuell schaffe ich es leider nicht, Spiele voll anzuschauen. Da fehlt mir gerade leider ein bisschen die Zeit. Das wird jetzt aber dann wieder kommen, wenn die Playoffs losgehen, dann werde ich wieder wahrscheinlich sehr, sehr viele Spiele komplett schauen. Wenn nicht fast alle. Also da wird es dann wieder deutlich besser, aber jetzt so aktuell ist es noch ein bisschen schwierig. Guck dann immer und schau dann ein paar Games condensed an, check natürlich die Stats, hör Pods und verfolgt da alle Ergebnisse. Also ich sag mal so, ich weiß, was abgeht, welche Plätze gerade hart umkämpft sind, wie die Form der Teams so ist und so weiter, den aktuellen Stand. Ich habe jetzt bloß in letzter Zeit nicht ganz so viel sehen können, wie ich es vielleicht gerne hätte, aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich schon ganz gut im Bilde, was gerade abgeht.
Nice, dann hoffe ich, du hast von heute Nacht auch schon die zwei spannendsten Spiele gesehen mit Warriors Grizzlies und
Timberwolves Nuggets. Das waren auf jeden Fall krasse Performances. Das sind irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, das war in der Vergangenheit schon öfter so, wenn irgendwie mal einer in einer Nacht so eine krasse Performance hat, dann gibt es immer noch einen anderen Spieler, der auch nochmal so eine krasse Performance hat. Das hatten wir irgendwie in den letzten Jahren öfter mal, dass zwei Spieler in der Nacht 60 gemacht haben oder 50 und 60 oder so. Und heute Nacht war es ja auch wieder mit Steph Curry. Wie viel? 12 Dreier waren es, glaube ich? Ich glaube, 12 aus 20
waren es. Auf jeden Fall. Es waren mal zwischenzeitlich 11. Am Ende waren es dann, glaube ich, auch 12. Ja, genau, 12 Dreier.
Komplett. Ja, 12 aus 20. Ich habe bloß geschaut. Also mit Steph hatten die Warriors irgendwie 38% Dreierquote und ohne Steph wären es irgendwie 20 gewesen oder so. Also der Rest vom Team hat weniger Dreier getroffen als Steph alleine an dem Abend und der hat die Warriors wirklich absolut gecarried. Genauso wie Nikola Jokic, der heute Nacht mal seinen bisherigen Rekord dann pulverisiert hat. Was heißt pulverisiert? Es waren jetzt nicht so gigantisch viel mehr, aber dann nochmal gebrochen hat und jetzt bei 60 Punkten als Personal Best steht. Und die Nuggets haben das Spiel trotzdem verloren gegen die Wolves. Haben daheim gespielt, glaube ich. Doch, das war bei den Nuggets, ne? Genau. Nuggets waren zu Hause, glaube ich, gegen die Wolves. Nach Double Overtime. Und muss man allerdings fairerweise auch dazu sagen, ohne Jamal Murray, der da in dem Spiel gefehlt hat. Aber nichtsdestotrotz für die Wolves natürlich ein extremer, wichtiger Sieg. Statement Win auch bei den Nuggets, trotz 60 Punkten von Jokic. Aber ich glaube, war nicht dieses Jahr auch schon mal, wo Jokic irgendwie 55 gemacht hat bei den Wizards oder so und die Nuggets das Spiel trotzdem verloren hatten oder so. Mir ist ja irgendwas im Kopf, dass das schon mal so war, dass Jokic total ausgerastet ist in dem Spiel und die Nuggets trotzdem verloren hatten. Also ja.
Ja, ich meine, scheinbar gab es ein Spiel gegen die Wizards, das habe ich auch gesehen, das war auch ziemlich wild. Da hat er 56 Punkte rausgehauen und haben sie mit 9 Punkten noch verloren am Ende, obwohl er alleine schon irgendwie 50% Dreier geworfen hat, 16 Rebounds, 8 Assists und so weiter, aber heute nochmal 61-10-10 und trotzdem die Niederlage ist natürlich wirklich bitter für die Nuggets.
Ja, da fragt man sich dann auch, was soll der Mann noch machen, ne? Aber da können wir ja gleich ganz kurz, weil es mich einfach nur mal interessiert, wir planen ja nächste Woche nochmal einen Pott dazu. Aber das kannst du mir ja schon mal verraten, Patrick. Stand jetzt, bist du Team Shay oder Team Jokic?
Also ich muss mir die Zahlen und so weiter auch nochmal genauer anschauen, auf jeden Fall. Ich könnte es verstehen, wenn man es Shay gibt. Der spielt schon eine ziemlich insane Saison, muss man sagen. Die fanden natürlich auch ein absolutes All-Time-Team mittlerweile, was die Siege und so weiter angeht, 63-12, könnten noch 70 Siege holen, wenn sie jetzt alles gewinnen. Netrating sieht komplett insane aus. man muss ja mittlerweile schon wirklich sagen, habe ich auch gestern auf Twitter gelesen, also wenn die Funder nicht in die Finals kommen, wäre es ja schon eine absolute Enttäuschung, muss man mittlerweile sagen. Ja. Mit dem Net-Rating ist jedes Team eigentlich in die Finals gekommen oder Meister geworden. Ich glaube, bis auf die 16er, die Warriors, die da nach der 3-1-Führung noch verloren hatten. Aber ich glaube, selbst die waren ja vom Net-Rating her nicht so gut wie andere Warriors-Teams dann. Also von dem her fallen die da ein bisschen raus, weil die ihr Net-Rating überperformt haben. Aber trotzdem natürlich ein All-Time-Team, wenn wir jetzt so auf die Historie zurückschauen. Aber ich muss sagen, ich finde, so individuell ist es, was Nikola Jokic macht, schon ziemlich krass. Also ich weiß nicht, ob ich offensiv in den 10, 12 Jahren, die ich jetzt NBA näher verfolge, habe ich keinen Spieler gesehen, der so krass gespielt hat, auf jeden Fall. Vielleicht so eine MVP-Saison von Steph Curry, da war natürlich schon ziemlich krass, was der 2016 abgerissen hat. Aber so die individuelle Effizienz und wie krass er das Team boostet, da ist Nikola Jokic schon ja fast nochmal eine andere Nummer, könnte man sagen. Und dass er quasi jetzt eigentlich seinen besten Basketball spielt und jetzt dann nicht den MVP gewinnen soll, finde ich irgendwie, mutet komisch an für mich. Ja. Auch wenn ich es natürlich irgendwo verstehen kann, dass man sagt, ja, die Nuggets, die stehen nur 47-29, Shai spielt in einem All-Time-Team, 63-12 stehen die aktuell, die sind so viel besser, also in der Siegquote über 22% besser als die Nuggets. Das muss auch irgendwo belohnt werden. Und der restliche Kader von Shai, also könnte man jetzt streiten, ich bin mir nicht sicher, wo man Chet und Jalen Williams sieht, aber gibt ja schon Leute, die sagen, das ist der einzige Top-Spieler, den die haben und die anderen beiden sind nicht irgendwie in Top 30, Top 40 Range. Da würde ich diskutieren anfangen, aber dass man quasi sagt, der Kader, den Nuggets haben, ist gar nicht so viel schlechter, aber ich weiß nicht. Also würde ich anders sehen, ich bin aktuell noch leicht Team Jokic, aber vielleicht, wenn ich mir die Zahlen nochmal genauer anschaue, vielleicht sehe ich es dann auch ein bisschen anders.
Ja, nee, also ich muss sagen, war ich bei Shai, weil ich auch die Entwicklung, die er jetzt genommen hat, die letzten 2-3 Jahre echt krass fand. Ich weiß noch, vor 3 Jahren, meine ich, müsste das gewesen sein. 2 oder 3, ich bin mir nicht ganz sicher. Da war ich, glaube ich, derjenige, der zweithöchste bei unserem jährlichen Top 30, wo du und ich auch immer mitmachen, von Jonathan. Da hatte ich ihn auf irgendwo um die 20 oder 18 oder so und war da, und da wurde da noch richtig drüber gelächelt. Und er ist irgendwie jedes Jahr, hat man sich dann immer gedacht, ja gut, der war so gut, da muss ich noch mal ein bisschen hochschieben, und hat sich da nicht wohl gefühlt. Und irgendwie ist es jedes Jahr wieder so, dass er noch krasser spielt als im Jahr davor. Also ich muss echt sagen, was Shader abreißt, und auch diese, ich finde trotzdem die Undeniability, die er da an den Tag legt bei den OKC Thunder, die ist schon wirklich massiv. Und davor war ja auch ein Kritikpunkt immer, Shai kann ein Team irgendwie nicht richtig auf dem Rücken tragen, wenn es sein muss, also auch einfach mal 50 Punkte machen. War ja vor der Saison so, ja gut, dann macht Shai halt diese Saison, ich glaube, 4-mal schon über 50 oder so. Also das ist halt mittlerweile auch so, wenn er übernehmen muss, dann kann er es jetzt auch. Und trotzdem hast du halt wirklich recht. Also das ist einfach jetzt, wir sind in der Liga gerade, wo du halt 2 Spieler hast, die so unfassbar gut sind. Also es ist wirklich nochmal im Vergleich zu den letzten Jahren. Also da damals Embiid gegen Jokic war auch knapp, aber das war dann eher so, naja gut, Embiid legt halt irgendwie individuell ganz gute Zahlen auf oder wirklich richtig starke Zahlen, historische Zahlen. Aber der Teamerfolg ist so mäh, und man hat es ihm auch irgendwie nicht so richtig abgekauft, finde ich. Und auch sein Spielstil war halt nicht so sexy, finde ich. Bei Embiid schaue ich irgendwie, weiß nicht, ich schaue ihm nicht so gern zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Shai stimmt jetzt halt auch noch der Teamerfolg. Ich meine, wie du gerade gesagt hast, die Thunder haben ein All-Time-High-Net-Rating. Also wenn die das jetzt so durchziehen, ich glaube, die müssen die Gegner im Schnitt mit noch so 7 Punkten oder 6 oder 7 Punkten, müssen die im Schnitt die Spiele gewinnen, dann haben sie das beste Net-Rating aller Zeiten. Also aller Zeiten, egal welches Team. Also auch über Warriors und was und Bulls und whatever. Und das ist natürlich schon ein Argument, das man auf seiner Seite haben sollte. Andererseits hast du da wirklich recht, Jokic spielt den besten Basketball seines Lebens und war schon 2-mal MVP und hätte es durchaus auch 3-mal sein können, ist auch schon Champ. Das heißt, wir wissen auch, dass es in den Playoffs funktioniert mit Nikola Jokic. Und gerade immer in solchen Diskussionen habe ich dann das Gefühl, man merkt ihn ja immer nicht so richtig an, aber dann auf einmal, immer wenn solche Diskussionen kommen, habe ich das Gefühl, haut er nochmal einen zusätzlich drauf und hau dann halt einfach heute Nacht nochmal 61 Punkte raus und spiele halt einfach geisteskrank guten Basketball. Und auch die letzten Wochen da mit diesen Halfcourt-Buzzerbeatern, die immer völlig lustlos gefühlt nach vorne schleudert, die halt drin sind. Der Mann ist halt einfach die Inkarnation oder der Inbegriff von Feel for the Game. Und die Spielstile könnten natürlich nicht unterschiedlicher sein. Embiid, Jokic war irgendwie noch so vergleichbar. Jetzt Jokic und Shay ist natürlich komplett andere Spielertypen. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, dieses Jahr ist nochmal Jokic dran. Ich glaube, wenn es ähnlich so weitergeht wie die letzten Jahre, dann sollte nächstes Jahr dann vielleicht Shay dran sein. Es ist natürlich immer ein bisschen komisch, wenn du eigentlich mit den besten Spielern der Liga in dem historisch besten Team aller Zeiten hast, dass es dann nicht der wird, aber das liegt halt einfach nur daran, weil Nikola Jokic einfach so geisteskrank gut ist. Also es ist quasi nicht gegen Shay, sondern Jokic ist einfach ein geisteskrank guter Spieler und wahrscheinlich könnte man jetzt schon einen Case machen, Top 10 All-Time-Spieler in der NBA.
Ja, so historische Vergleiche tue ich mich immer echt schwer, aber ich glaube, ja, man sieht mittlerweile schon, dass Jokic da so in diese All-Time-Ligen da oben auf jeden Fall reingehört. Top 10, Top 15, weiß ich jetzt nicht genau, wo er da am Ende der Karriere irgendwo anzusiedeln wird. Muss ja auch mal schauen, ob es mal noch mit dem Titel klappt im knausrigen Denver oder nicht. Mhm. Je nachdem, ja, wie das halt läuft, glaube ich, könnte er da schon irgendwo mal reinfitten. Aber finde ich auf jeden Fall spannend. Ist ja auch mal ein schönes Preview für die nächste Woche. Mal schauen, was die anderen Jungs da haben. Da bin ich mal gespannt, was Christian und Semmo dann sagen, ob die auch mit Shay gehen oder mit Jokic. Und dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt mal in den Osten und vor allem ins Playoff-Rennen rein. Und magst du mir einfach mal sagen, was so das erste Rennen ist, was man im Osten sehen kann? Welcher Platz da ausgespielt wird?
Also ich denke, im Osten würde ich sagen, wir fangen einfach mal von oben an. Ich denke mal 1, 2, 3, da braucht man nicht mehr drüber diskutieren. Also Cleveland ist jetzt 4 Wins vor Boston. Boston hat zwar einen sehr, sehr leichten Rest-Schedule, also die spielen noch gegen die Knicks als einziges Team, das wirklich noch ein bisschen stärker ist. Und dann gegen die Wizards, zweimal gegen die Hornets, die Heat, die auch mittlerweile wirklich ein Schatten ihrer selbst sind, gefühlt. Bei den Suns brauchen wir davon gar nicht erst anfangen. Zu beiden Teams kommen wir dann später noch, genauso wie zu den Magic. Also das sind alles Teams, die Celtics normalerweise, wenn sie jetzt dann nicht schon hardcore schonen, natürlich im Schlaf besiegen. Man muss aber trotzdem sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt nochmal so hart pushen. Ich meine, Cleveland muss tatsächlich zwar nochmal zweimal gegen die Knicks, zweimal gegen die Pacers spielen, dann noch die Spurs, Bulls und Kings und trotzdem glaube ich die 4 Wins, die nimmt Cleveland mit heim, weil ich glaube Cleveland will schon auf so eine Rekordsaison für die Cavaliers schauen. Ich glaube die Rekordsaison ist 65 Siege, also sie müssten jetzt noch 6-mal gewinnen, um den alleinigen Rekord zu haben und ich glaube das ist auch gewollt in Cleveland, also ich glaube Team und Owner, Coaching Staff, die wollen es schon auch. Und ich denke auch, ist es trotzdem noch mal besser für ein Team, das jetzt in den Playoffs noch nicht so viel bewiesen hat, mit so einem positiven Gefühl rauszugehen. Ich meine, ich weiß, das wurde ja auch schon mehrfach gesagt oder bewiesen, dass das nichts miteinander zu tun hat, wie man in die Playoffs geht, wie man die letzten Spiele gespielt hat. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es für so ein Teamkonstrukt schon schön, wenn man dann noch so eine Rekordsaison irgendwie im Rücken hat. Deswegen glaube ich, 1 und 2 ist durch. Dann hat man 8 Wins dahinter sind, hinter den Celtics auf 2 sind die Knicks auf 3. Die haben 48-27. Nach vorne geht da nichts mehr und nach hinten, muss ich sagen, sind auch 4 Wins nochmal nach hinten. Die Knicks haben zwar einen relativ harten Schedule, wir haben ja gerade schon gesagt, 2-mal Cavs und gegen die Celtics, die spielen ja noch gegen die. Dann zusätzlich noch gegen die Pistons, die dieses Jahr auch schon, also letztes Jahr wäre das ein Easy W gewesen. Mittlerweile sind die Pistons ja wirklich eine ernstzunehmende Playoff-Truppe tatsächlich oder zumindest mal im Rennen um Homecourt. Dagegen sind dann noch ein Game beim Tanking-Team, bei den Nets und dann noch die struggleden Suns und die Hawks, bei denen man nie genau weiß, was man von denen kriegt. Da kann alles passieren. Also alles in allem, nach vorne geht eh nichts mehr. Nach hinten, ja, glaube ich auch nicht. Also ich würde jetzt schon sagen, dass das erste wirkliche Tier jetzt oder der erste wirkliche Kampf 4 bis 6 ist zwischen den Pacers, den Pistons und den Bucks. Siehst du das auch so oder würdest du sagen, die Knicks könnten da noch abrutschen beziehungsweise siehst du von hinten noch ein Team wie die Magic irgendwie da mit rein kriechen irgendwie in diesem, doch man teilweise irgendwie ein bisschen Schneckenrennen, muss ich sagen, das da um Homecourt im Osten vollzogen wird.
Nee, ich habe auch die drei Teams hier. Also die Pacers, die stehen mittlerweile auch schon relativ safe auf ihrer Platzierung, finde ich. Man könnte fast drüber streiten, ob es nicht einfach nur ein Kampf um Platz 5 sogar ist zwischen den Bucks und den Pistons. Bei Basketball Reference sieht man auch ganz schön, die haben so einen Playoff Probability Report, wo sie 10.000 Simulationen laufen haben lassen. Und die Knicks sind hier auf Platz 3 mit 99,5%iger Wahrscheinlichkeit. Also da ist eigentlich auch schon safe, dass die da landen. Die Pacers dann auf Platz 4 mit 90%iger Wahrscheinlichkeit sieht auch schon ganz gut aus. Und dann zwischen den Bucks und den Pistons geht es hier im Endeffekt um Platz 5 und 6. Man muss ja auch sagen, da ist der Restspielplan auch wirklich cool für uns Fans, weil die Pistons in den letzten beiden Spielen gegen Milwaukee spielen. Erst ein Back-to-Back zu Hause gegen Milwaukee und dann in Milwaukee. Und das ist ja auch so ein, wenn ich jetzt nicht komplett verkehrt bin mit meinen Geografiekenntnissen, Central Division Duell quasi, sieht ja auch ganz nice aus.
Ja, das ist ein für amerikanische Verhältnisse fast ein Derby quasi. Fast
ein Derby, ja, da sind wir aus Europa ein bisschen andere Sachen gewohnt, aber für mich sind das auch die Teams. Und dann diese letzten beiden Spiele, die könnten wirklich entscheidend werden, wer Fünfter und wer Sechster ist. Ist natürlich dann auch die Frage, möchte man lieber Indiana spielen oder möchte man als Sechster dann gegen die Knicks spielen müssen? Ich weiß, da habe aktuell da gar keine klare Tendenz, glaube ich, aber könnte man auch mal drüber diskutieren dann in einer Woche oder in eineinhalb, wenn es soweit ist, wie da die Motivation genau gelagert sind und ob sich da dann wirklich noch so ein Mini-Tank gestartet wird oder ob da die Basketballgötter da dann ein bisschen negativ drauf schauen. Gab es ja schon ein paar Mal, dass da Teams dann noch so hart getankt haben und dann bestraft wurden, indem sie dann auf die Schnauze gefallen sind in der ersten Runde.
Ja, nee, das stimmt. Also ich sehe es ja, wie gesagt, wie du. Also nix auf 3 safe. Pacers auch, ja, also ich glaube auch nicht, dass da noch was passiert. Also zweimal Cleveland ist natürlich schon nochmal tough, wobei ich mir schon auch vorstellen könnte aktuell, dass durchaus da ein W drin wäre. Man spielt aber auch noch gegen die Jazz, Wizards und Hornets, also drei Teams, die überhaupt gar keine Spiele mehr gewinnen wollen. Und ich glaube, wenn du noch 3 Siege da jetzt draufrechnest auf den aktuellen Stand bei den Pacers, dann ist man bei 47. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Pistons noch 5 oder mehr Spiele gewinnen oder auch die Bucks noch 6 oder mehr Spiele. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Von daher glaube ich auch, dass die Pacers auf 4 den letzten Homecourt-Spot noch festmachen. Muss ich sagen, hätte ich auch am Anfang der Saison nicht gedacht, da lief es ja nicht so geil. Aber mittlerweile haben die sich wirklich gemacht und auch Tyrese Halliburton schaut immer besser aus und findet langsam zur Altersstärke zurück. Bis auf die alte Problematik der Backup-Center, bei denen die alle verletzt sind, hat man jetzt auch keine größeren Verletzungsprobleme dieses Jahr und geht relativ fit jetzt in den Playoffs mit den ganzen Spielern, die auch letztes Jahr schon für Furore gesorgt haben. Also bin ich wirklich mal gespannt und dann sind wir halt bei 5 und 6 bei den Pistons und Milwaukee. Was meinst du? Also die Pistons haben natürlich echt noch einen toughen Schedule auch. Die spielen noch gegen die Thunder, gegen die Knicks, gegen die Grizzlies. Gut, die sind gerade auch nicht ganz so gut drauf. Und eben noch zweimal gegen die Bucks. Und die leichteren Spiele, in Anführungszeichen, sind die Raptors. Gut, die wollen auch nicht mehr zwingend gewinnen. Aber da kann man durchaus mal verlieren. Wenn die sich in dem Spiel mal entscheiden, wieder ein paar Spieler spielen zu lassen, die nicht aus der G-League kommen. Und gegen die Kings, für die es ja auch noch um viel geht und das jetzt auch nicht ein easy W ist oder so. Also bei Detroit finde ich es schon sehr tough und Milwaukee im Gegensatz, die spielen jetzt noch gegen eben zweimal Detroit, logischerweise. Einmal gegen Minnesota und dann noch zweimal gegen die Pels, die ja auch schon längst abgeschenkt haben, die Sixers, bei denen ich mittlerweile maximal noch die Hälfte der Spieler oft kenne, die da Minuten kriegen. Und die Heat hat man ja auch gerade schon, also bei den Heat ist auch, da kannst du ja auch zwischen plus 30 und minus 30, kann da auch recht viel passieren aktuell. Also ich glaube wirklich, es könnte durchaus genau auf die zwei Spiele am Ende rauslaufen. Und wen hättest du jetzt aktuell vorne zwischen Detroit und Milwaukee? Was meinst du?
Boah, ich bin da vielleicht minimal bei Milwaukee am Ende. Aber es sind halt wirklich diese zwei Spiele da am Ende, die da alles entscheiden können. Deshalb würde ich da jetzt aktuell gar nichts groß prognostizieren wollen tatsächlich. Man muss ja auch sagen, bei Detroit, Die haben jetzt fast ein bisschen Glück im Unglück. Die haben ja jetzt aktuell noch eine Sperre laufen bei Isaiah Stewart für 2 Spiele und Marcus Sass und Ron Holland fürs nächste Game. Das nächste Game ist halt OKC. Das verliert man vermutlich sowieso. Und dann ist es noch in Toronto ohne Isaiah Stewart. Also der spielt diese Saison schon ganz nice, aber wird am Ende vermutlich jetzt auch nicht alleine um Sieg und Niederlage entscheiden. Das Problem ist, man hat halt dann noch so ein Back-to-Back gegen Memphis, was ein bisschen bitter ist. Das erste Milwaukee-Game ist auch Back-to-Back. Also der Spielplan ist da schon ein bisschen härter, finde ich, als für Milwaukee, die da wirklich, wie du schon gesagt hast, mit Sixers und auch den Pelicans zweimal eigentlich schon ein paar aufgelegte Siege haben, wenn wir ehrlich sind. Also da bin ich mal gespannt, aber ich denke, dass Milwaukee dann am Ende sogar auf 5 landen wird.
Ja, man muss natürlich auch noch dazu sagen, bei den Pistons fehlt aktuell noch Cade und Tobias Harris, wobei Cade war jetzt länger nicht dabei, aber der soll jetzt wieder zurückkommen, pünktlich zum Saisonfinale. Bei den Bucks ohne Dame ist natürlich schon tough. Also Dame, glaube ich, auf keinen Fall, dass der noch ansatzweise ein Regular-Season-Spiel macht. Ich glaube auch nach wie vor nicht dran, dass er in den Playoffs nochmal spielt, beziehungsweise spielen sollte, ehrlich gesagt. Das sehe ich in dem auch Alter. Und ohne Dame ist natürlich schon tough. Also da fehlt natürlich dann schon nochmal massiv an Talent. Ich meine, nach Giannis, früher war es halt dann Middleton, aber wer schmeißt denn die Show jetzt? Kuzma. Na, herzlichen Kai Glückwunsch, Kuzma, wenn Giannis auf der Bank Platz nimmt. Also das ist natürlich schon echt tough. Da hast du halt sonst eigentlich gar keinen mehr, der irgendwie auch nur ansatzweise ein bisschen kreieren kann. Ne? Bobby Portis fällt ja immer noch aus mit seinem verbotenen Substanzen, die er da eingenommen hat. Ja, und dann, der nächstbeste Creator ist dann Kevin Porter Jr., den ich auch nicht machen lassen will.
Wobei ich sagen muss, der sieht bei Milwaukee bisher, finde ich, eigentlich ganz okay aus, wobei der auch viel dran liegt, dass er aktuell halt 40% Dreier trifft. Das ist natürlich immer nice. Aber
ist halt kein Spieler, dem ich vertrauen würde.
Nee, das nicht, aber ohne Giannis muss es halt einer machen und dann ist es halt am Ende echt vielleicht Kevin Porter Jr. und Gary Trent, die da irgendwie rumballern dürfen. Also es ist schon wild.
Ja, man muss auch sagen, also die letzten Spiele sahen auch wirklich nicht gut aus, seit Dame da raus ist. Jetzt hat man zumindest mal ein Spiel wieder gewonnen gegen Phoenix. Am Anfang ist es halt noch gedacht, wow, ein Statement-Win gegen Phoenix. Aber mittlerweile muss man sagen, erstens fehlt da auch Kevin Durant und das Team ist ja ein Scherbenhaufen sondersgleichen. Also ich hätte nie gedacht, aber das Schnecken ist es im Westen ist es ja fast, da kommen wir noch dazu, noch mehr Schneckenrennen ums Play-In als im Osten gewesen. Also es ist wirklich krass. Da geht es wirklich bloß noch darum, wer irgendwie weniger verliert und nicht, wer mehr gewinnt. Also von daher, ja, ich glaube tatsächlich, ich wäre bei den Pistons, einfach weil ich es dem Team jetzt gönne nach den ganzen harten Zeiten, weil die es jetzt auch wirklich da mal wieder rausgeschafft haben mit vernünftigen Coaching, guten Entscheidungen, Head of Basketball Operation, der auch mal vernünftige Leute dazu holt und versteht, dass Spacing vielleicht sinnvoll ist und man nicht immer mit 3 Bigs spielt, wo keiner werfen kann oder so. Und seit das gemacht wird, sieht es ja wirklich auch in Detroit wieder viel besser aus. Und ich glaube dran, dass das tatsächlich im letzten Spiel entschieden wird. Und im letzten Spiel tatsächlich, wer den W holt, auf 5 geht. Ja, und wie du halt gesagt hast, wer dann, ich weiß nicht, also generell würde ich sagen, sind die Knicks schon das nominell etwas stärkere Team als die Pacers, wenn jetzt auch nicht by far, finde ich. Also gerade in den Playoffs möchte ich das erst nochmal sehen. Und dazu muss man ja auch sagen, Brunson ist immer noch nicht zurück. Da ist die letzten Meldungen, wo ich gehört habe, dass er schon nochmal vor Start der Playoffs vielleicht ran will, aber das halt auch nur, wenn es geht. Das heißt, kann halt passieren auch, dass nachdem die nicht in Play-In ran müssen, dass wirklich das erste Spiel, das erste Game in der ersten Runde ist in den Playoffs und das als Einspielen ist natürlich so eine Playoff-Runde schon auch tough. Also von daher, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, Indiana oder New York, ich sehe das dann, ich würde es relativ offen sehen, wobei ich sagen muss, Milwaukee ohne Dame ist für mich ein klares First-Round-Exit, muss ich ehrlich sagen. Also da muss Giannis schon wirklich 40 im Schnitt auflegen. Ja, also das anders sehe ich das überhaupt nicht, dass die auch nur ansatzweise eine Chance haben.
Ja, also für die Playoffs bin ich da bei Milwaukee auch mittlerweile eigentlich raus, ehrlich gesagt. Also würde mich tatsächlich auch fast schon überraschen, wenn man da irgendwie in der ersten Runde groß was reißen kann. Aber dann würde ich sagen, sehen wir das ja ziemlich ähnlich. ja. Bis auf Pistons, Bucks eben den Flip hier. Und dann können wir mit dem nächsten Rennen weitermachen. Und das ist für mich so ein bisschen der Kampf um Platz 7, also um das Heimrecht in der ersten, in dem Play-In-Game. Und das sind für mich die Magic und die Hawks, die da noch Chancen oder dieses unter sich ausmachen. Und dann eben Kampf um Platz 9 dann zwischen Heat und Bulls. Siehst du es auch so oder hast du da, denkst du, die Heat könnten da irgendwie noch mitmischen?
Nee. Dafür, nee, also die Heat, die sind, also Butler, das war nervig, hat sich scheiße verhalten und allem drum und dran, aber ohne Jimmy ist das Team für mich auch, also irgendwie, vielleicht kriegt man noch den 8th Seed raus, aber das wird auch da nach oben nichts mehr werden. Der Trend zeigt ja auch klar in die falsche Richtung bei den Heat. Auch wenn immer mal wieder Spiele dabei sind, vereinzelt, wo sie mal wieder überraschen können. Winning-Streak. Ja, gut, aber wenn ich jetzt den größeren Rahmen da mal anschaue, also ja, stimmt, in den letzten Wochen ist es wieder besser gelaufen, eure letzten Spiele, aber vor dem 5-Game-Winning-Streak hatten sie halt eine 8-Game-Losing-Streak. Auch, ja. Und da waren auch echt teilweise üble Losses dabei. Und wenn man das nochmal weiter spinnt, also seit 1. Februar haben die Heat gerade mal, lass mich rechnen, 10 Spiele gewonnen und gleichzeitig 18 verloren. Also das ist schon, das sind auch teils wirklich üble Losses dabei. Also ich bin bei 7-8 Hawks Magic. Da muss man jetzt sagen, die Magic haben den Vorteil, dass sie, oder was heißt Vorteil? Jetzt muss ich kurz schauen. Stimmt das hier? 37? Doch, genau, passt schon. Nee. Genau, die Magic haben jetzt ein Spiel mehr gewonnen, natürlich auch eins mehr verloren. Die haben jetzt aber auch bloß noch 5 Spiele verbleibend. Also die haben die wenigsten Spiele überhaupt verbleibend in der gesamten NBA. Spielen jetzt noch gegen die Celtics und gegen die Pacers. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber gerade bei den Celtics haben wir ja schon gehört, es könnte halt sein, bei denen geht es um keine historische Saison mehr, die müssen nicht mehr pushen, die sind nach hinten auch safe, das ist Platz 2. Kann natürlich auch sein, dass man die Celtics dann in einem Game erwischt, wo dann mal Tatum, Brown, White und so einfach mal gerestet werden. Dann spielt man noch gegen die Wizards und das Schöne an dem Ganzen, an der ganzen Konstellation ist eigentlich, dass es fast dasselbe ist wie gerade Detroit gegen Milwaukee, denn die Orlando Magic spielt noch zweimal gegen die Atlanta Hawks. Das heißt, am Ende des Tages könnte das durchaus passieren, dass auch diese direkten Duelle dann jetzt wieder hinten raus die gesamte oder das Heimrecht im 7-8 Matchup entscheiden. Das ist nämlich auch das letzte Spiel, ist daheim, die Hawks daheim gegen die Magic. Also da könnte es wirklich nochmal richtig heiß hergehen. Ich muss trotzdem sagen, nach aktuellem Gefühl würde ich ganz leicht für die Magic gehen, wobei die Hawks wirklich einen super einfachen Schedule haben, also die spielen noch gegen die Jazz, Sixers, Nets, das sind ja alles Easy Ws eigentlich normalerweise. Die Mavs, boah, kann ich gerade nicht einschätzen, aber auch tendenziell eher ein leichterer Gegner und der einzige Gegner mit einer positiven Bilanz aktuell sind die Knicks. Da muss man auch schauen, das kann durchaus auch sein. Kann ich mir irgendwie zwar noch nicht so richtig vorstellen bei Thibs, aber vielleicht restet da ja auch mal jemand. Kann ja passieren, also alle außer Michael Bridges natürlich, aber Mikal Bridges, aber dass da Towns nochmal geschont wird oder sowas, oder dass auch vielleicht Brunson dann nicht mehr zurückkommt, wenn Platz 3 safe ist, das kann auch sein, das ist aber schon das übernächste Spiel, also ja. Ich bin ganz leicht für die Magic, kann aber auch daran liegen, dass Franz Wagner da spielt und ich das halt so ein bisschen leichter Fanboy bin. Aber das, ich sag, also auch hier glaube ich, das letzte Spiel wird quasi den Ausschlag geben über Platz 7 und 8 auch. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen, bin ich fast sicher sogar mittlerweile, wenn ich so die Schedules anschaue.
Ja, man muss auch bei den Hawks sagen, die sind ja auch ein bisschen dünn mittlerweile. Also da ist Trae Young aktuell mit einer Game-Time-Decision draußen. Dann auf den größeren Positionen Larry Nance ist raus, Clint Capella raus, Jalen Johnson raus für die ganze Saison. Also da könnte es ja schon sein, dass man dann am Ende mit den 7 Spielen, die man jetzt noch hat und eben auch drei Back-to-Backs, 4 Auswärtsspiele und so weiter, dass da noch ein paar kleinere Problemchen kommen könnten. Aber das letzte Spiel gegen die Magic, da glaube ich auch, dass das dann auf jeden Fall wieder spannend wird. Da glaube ich, könnte in der letzten NBA-Nacht ein paar Bildschirme brauchen, um da jedes spannende Spiel verfolgen zu können. Aber Mal schauen, ob sich die NBA da wieder irgendein Conference-System einfallen lässt. Ich glaube, letztes Jahr gab es da so dedizierte Streams, die dann quasi hin und her geschalten haben. Klappt im Fußball, finde ich, besser als in der NBA, aber gerade an dem letzten Spieltag ist es schon mal ganz lustig, finde ich.
Ja, ja. Nee, dann bin ich, also da, du hast aber, nee, du hast deinen finalen Tipp. Wer geht jetzt auf 7 rein, wer auf 8?
Ich bin sogar bei Atlanta, glaube ich, weil die so viele leichte Spiele irgendwie noch haben. Es sind halt alle auswärts, aber irgendwie, ich weiß nicht, Nets, Dallas, auch 76ers. Also wenn du die nicht mehr schlägst, dann willst du halt auch nicht, glaube ich, deshalb.
ja, das ist wirklich so. Dann willst du wirklich nicht. Aber da bin ich jetzt mal, da bin ich mal beim nächsten jetzt gespannt, weil dann, also das können wir relativ kurz abhandeln, weil ich glaube, egal, wer da 9. oder 10. wird, das Matchup hat man letztes Jahr oder vorletztes Jahr, Miami gegen Chicago. Das hat man das doch schon mal, dass Chicago war schon fast im Play-In auf der Siegerstraße, bis dann Jimmy aufgedreht hat und nochmal einen Turnaround geschafft hat. War das letztes oder vorletztes Jahr? Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Game schon mal im
letztes Jahr.
Das kann sein, ja. Da ist nämlich auch, also die haben beide gerade 34 und die Heat haben ein Spiel weniger verloren als die Bulls. Die Bulls dafür haben so ziemlich den einfachsten Restspielplan überhaupt. Also die spielen noch gegen die Wizards, die Hornets, die Sixers, die Blazers, die wahrscheinlich dann jetzt auch aufhören, weil man keine Chance mehr hat, realistisch aufs Play-In. Und dann auch nochmal lustigerweise gegen die Heat. Also auch da gibt es nochmal das direkte Duell. Das einzige Game, wo man wirklich sagen muss, gegen ein gutes Team, sind die Cavs. Auch hier hat man es ja schon, je nachdem, wie die Cavs halt drauf sind. Also aktuell prognostiziere ich schon noch, dass sie unbedingt so viel wie möglich gewinnen wollen. Aber kann auch sein, dass man sagt, nee, scheiß drauf, wir wollen unbedingt in den Playoffs alle fit haben. Kann auch sein, dass man dann wirklich mal die Cavs erwischt, dass sie resten. Das ist 4 Games, das viertletzte Spiel. Also es kann durchaus sein, dass da dann die Cavs sagen, nee, wir sind jetzt schon safe first seed und wir kommen aber auch auf keinen Fall mehr an die Thunder ran. Das ist ja, glaube ich, jetzt eh schon durch. Oder? Nee, ganz durch ist es nicht, aber dann ist vielleicht tatsächlich schon durch, dass man dann auch nicht mehr an den Thunder vorbeikommt für safe Heimrecht in den Finals. Also kann ich schon sehen, dass die Bulls, und ich wachse mich gar nicht sagen zu trauen, aber mit 4 oder 5 Siegen jetzt noch rausgehen, ist so wie die letzte Zeit gespielt haben.
Ja, man muss halt auch sagen, die Bulls haben halt wirklich auch, du hast schon gesagt, einen sauleichten Schedule. Es ist der von Miami schon nicht so schwer, aber der von Chicago sieht nochmal irgendwie leichter aus. Auch wieder Sixers, Charlotte, Portland, Washington. Also es sind schon wieder ein paar aufgelegte Siege. Man muss halt sagen, Chicago ist halt selber auch nicht besonders berauschend, aber in der letzten Zeit sieht es da zumindest wieder ein bisschen besser aus. Aber man muss auch sagen, also ich finde weder Miami noch die Bulls bemühen sich hier sonderlich irgendwie. Also aktuell, könnte man mir da beide Teams irgendwie verkaufen. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich vermutlich am Ende tatsächlich sogar mit Miami noch gehen, weil ich glaube, dass Spo dann vielleicht noch mal ein paar bessere, Aufstellungen findet in so entscheidenden Spielen, gerade gegen Chicago oder so, ist natürlich schon gut. Und dann hat Miami halt auch den Luxus, dass die letzten beiden Spiele mit den Pelicans und den Wizards, die sind halt wirklich auch wieder geschenkt, muss man sagen. Also ich weiß nicht, vielleicht wollen die Wizards am Ende, vielleicht sind die sogar ein schwererer Gegner, weil die sich sagen, im letzten Saisonspiel, da ist eh schon egal, wir sind das schlechteste Team der Liga und jetzt können wir auch nochmal einen raushauen. Aber also ich weiß nicht, wie realistisch das ist.
Ja, nee, weiß ich auch nicht. Also ich glaube auch, da wird's, also es könnte durchaus, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen auch hier, ist, wie gesagt, beide gleiche Sieganzahl. Miami hat ein Spiel mehr in der kurzen Zeit, das heißt, die Belastung ist minimal höher. Beide haben noch ein Back-to-Back. Das Back-to-Back von Chicago ist ausgerechnet, das gegen Miami auch noch. Mir kannst du da auch beides verkaufen. Am Ende des Tages muss man sagen, im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo die Heat dann von hinten das Feld aufrollen konnten, sehe ich dieses Jahr einen absolut, also egal, wer da reingeht vom Play-In, wer da in den 7. und 8. Seed kommt, aus dem Play-In raus, sehe ich ein absolut, also da sind die Quoten wahrscheinlich jetzt auch nicht berauschend und das ist jetzt auch kein Hot-Take, aber da sehe ich als so einen absolut klaren First-Round-Exit für den 7. und 8. Seed dieses Jahr. Cleveland und Boston, da sehe ich überhaupt gar auch nur ansatzweise eine Möglichkeit für ein Upset dieses Jahr. Also im Gegensatz zur Western Conference, wo man vielleicht, also beim First Seed nicht, aber beim Second vielleicht durchaus diskutieren kann, aber bei der Eastern Conference mit Cleveland und Boston, da sehe ich absolut gar keine Chance auf irgendwas annähernden Upset dieses Jahr. Glaubst du da irgendwo dran oder denke jetzt mal, dass das keine überraschende Antwort von dir kommen wird wahrscheinlich, oder?
Nee, das sehe ich ähnlich tatsächlich. Also ich glaube, selbst wenn sich bei Cleveland oder Boston irgendwie die zwei besten Spieler verletzen, hätte ich die vielleicht sogar noch als Favorit gegen die vier, die da unten sich noch drum prügeln. Also das ist wirklich keine Konkurrenz, meiner Meinung nach. Also im Westen wäre das schon anders, wenn der Shea in der Serie raus wäre, dann könnte man mir da schon irgendwie ein Upset verkaufen. Würde ich zwar immer noch nicht drauf wetten, aber könnte zumindest sein. Aber hier im Osten ist es wirklich, also was da von unten nachkommt, ist wirklich nicht berauschend. Also man sieht ja auch schon dran, dass da irgendwie kein Team annähernd 500 irgendwie Basketball spielt. Ja. Also schon annähernd, aber jetzt, also keine Ahnung.
Naja,
also, und so weiter, das ist jetzt ja, die können schon mal ein Spiel gewinnen, aber eine Serie sehe ich da wirklich überhaupt nicht.
Ja. Ich meine, am Ende geht dann vielleicht Miami irgendwo auf Platz 9 rein und ist 5 oder 6 Spiele unter 500. Das ist, das sagt schon auch einiges. Also das hat schon auch einen Grund, warum er da steht, finde ich. Und dieses Jahr ist es noch mal deutlicher als die letzten Jahre, wenn du dann vielleicht irgendwie mal mit Jimmy ein bisschen cruist oder Verletzungsprobleme hast. Aber die Teams sind auch einfach so schlecht bei Orlando, muss man auch ganz ehrlich sagen. Haben wir jetzt wenig drüber geredet. Aber wir hatten die ja eigentlich doch alle ein bisschen höher, einfach von den Eindrücken des letzten Jahres. Aber da hat sich jetzt leider bestätigt, irgendwie gefühlt, dass das Duo aus Paolo und Franz nicht wirklich passen. Dazu fehlt Sachs an allen Enden. Das muss man halt leider auch irgendwie so konstatieren, dass Sachs da mittlerweile wirklich so wichtig ist als Spacer und Shooter, dass ohne ihn wirklich nicht viel geht. Und ich hoffe auch in dieser Offseason, dass das Management der Magic jetzt mal ein Einsehen hat und auch der Letzte verstanden hat, dass diese Dreierlinie nicht nur aus Spaß aufgemalt ist, sondern dass man da einen Punkt mehr erzielen kann und vielleicht seinen Spielern auch ein bisschen das Leben leichter machen kann, die Richtung Korb ziehen wollen, wie Franz oder Paolo, indem man da ein paar mehr Shooter, die respektiert werden, rumstellen kann. Klar, KCP hat einen Down-Year, aber der hat auch vielleicht einen Down-Year, weil halt sonst keiner vernünftig werfen kann da und er halt eigentlich so ein bisschen der einzige Spieler ist, den man wirklich ernsthaft verteidigen muss teilweise an der Dreierlinie. Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt, aber also muss sagen, die Magic sind dieses Jahr schon, trotz der Verletzungspech, die sie hatten, aber die sind dieses Jahr schon ein bisschen Enttäuschung für mich, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich würde da wirklich viel auf die Verletzungen schieben. Man muss aber auch sagen, dass halt, ja, ich glaube, wir hatten die in dem Pod, den wir vor der Saison aufgenommen hatten, da waren wir, glaube ich, sogar noch relativ positiv. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wo die anderen da waren, aber ich hatte die Magic bei 48 Siegen am Ende, ähnlich wie die Pacers. Und man muss halt sagen, die Pacers haben halt im Endeffekt das eingehalten, was wir da angelegt hatten. Und bei den Magic hat es halt nicht geklappt. Ich würde da schon vermehrt die Verletzungen drauf schieben. Dann hat KCP auch überhaupt nicht funktioniert und so weiter. Aber am Ende ist es schon eine enttäuschende Saison, weil ich glaube, also ich weiß nicht, irgendwie an Spacing kommen muss ja auch mal in der Saison möglich sein. Das war ja so schnell zu erkennen, dass es nur daran liegt im Endeffekt. Also ich weiß nicht, so ein, zwei Shooter da reinstellen muss ja irgendwie schon möglich sein. Klar, man definiert sich über die Defense, aber naja, gut. Muss man jetzt dann auch mal nach der Saison schauen, wo da die Reise für die Magic hingeht. Vielleicht reicht es ja jetzt für Platz 7 und dann kann man mal zeigen, ob man mit der Defense was reißen kann in den Playoffs. Ich würde aber Zweifel anmelden.
Ne, sehe ich auch so. Ja. Dann haben wir die Eastern Conference eigentlich durch, oder?
Ja, sind wir mit dem Osten durch, dann können wir auch gerne in den Westen wechseln. Ich würde sagen, wir lassen Oklahoma einfach aus, die sind ja schon sicher Erster.
Also da, ich wollte gerade sagen, da passiert nichts mehr. Gibt's nicht mehr.
Jetzt meine Frage an dich, ist Platz 2 schon spannend oder fängt es bei dir erst später an?
Nee, 2 sehe ich schon auf jeden Fall spannend an. Also dafür ist das Restprogramm von Houston einfach viel zu tough. Als dass man da schon safe sein könnte. Also da würde ich also von 2 bis 11 sehe ich eigentlich jeden Platz irgendwo noch umkämpft.
Ja, muss ich sagen, geht mir ähnlich. Ich habe auch hier die Rockets schon aufgeschrieben als Fragezeichen. Ich sag mir mal den Spielplan, der hier noch ansteht. Also man spielt als nächstes in Utah, gegen Utah, gegen OKC. Ja. Dann in Golden State, in L.A. bei den Clippers, in L.A. bei den Lakers und dann noch zu Hause gegen die Nuggets. Das ist das letzte Spiel. Könnte auch ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Ja. Weil die Nuggets sind ja direkt hinter ihnen auf Platz 3, sind aktuell 2 Spiele hinter ihnen nach der Niederlage gestern Nacht. Und die spielen jetzt heute Back-to-Back in San Antonio, dann gegen Indiana, in Sacramento bei den Kings, dann zu Hause gegen die Grizzlies und dann noch in Houston gegen die Rockets. Die haben den 9 schwersten Spielplan, die Rockets den 5 schwersten Spielplan. Und für mich spielen die zwei, ja, die Platzierungen 2 und 3 noch aus, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass die Lakers da noch realistisch reinstoßen könnten. Die haben auch einen sehr, sehr schweren Spielplan, auch der 4 schwerste laut Tankathon. Auch mit, liegt vor allem daran, weil die noch zweimal gegen OKC spielen müssen, auch in Oklahoma. Ja, auch gegen Houston noch bei den Lakers. Also ich glaube, so ein bisschen sind die Lakers da für mich aus dem Rennen raus um Platz 2. Ich weiß nicht, aber ja, ich meine, je nachdem, wie es bei den Nuggets letzter läuft, vielleicht fallen die Nuggets auch schon früher raus, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es am Ende zwischen den Rockets und den Nuggets auch wieder ein richtig interessantes Spiel werden wird. Ich weiß nicht, siehst du es ähnlich oder würdest du die Lakers da auf jeden Fall noch mit reinzählen?
Ja. Also die Lakers haben zumindest noch die Pels und die Blazers als normalerweise ECWs. Das Spiel gegen die Mavs würde ich jetzt nicht prognostizieren wollen, weil da sind so viele Emotionen, glaube ich, drin, dass da alles passieren kann auch. Also das ist Dallas aktuell natürlich eher ein dankbarer Gegner. Allerdings kommen da jetzt auch Gafford und Lively zurück. Das heißt, man hat zumindest wieder Size und kann da zumindest physisch extrem gut dagegenhalten. Und mit Größe haben die Lakers ja massiv Probleme. Deswegen, ja, bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher, wie das ausgeht. Die Lakers dann, wie du sagst, gegen die Thunder noch zweimal. Da hängt es jetzt halt wirklich davon ab, wie viel Willen die Thunder haben. Allerdings ist bei denen auch wirklich so, selbst wenn da 2 Spieler oder 3 resten, habe ich das Gefühl, dass das Team immer noch besser ist als wahrscheinlich 50-60% der Western Conference. Also die sind so unfassbar tief, dass das trotzdem noch funktionieren kann. Ja, und dann gegen die Rockets, das war ja schon vorletzte Nacht, meine ich, war das ein Spiel auf Augenhöhe. Sehe ich auch weiterhin auf Augenhöhe. Und die Warriors, da kommt es halt auch immer drauf an, was für einen Tag man aktuell bei den Warriors erwischt, ne? Aber ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, dass let me have a look. Ich glaube, dass Denver an 2 reingeht, Houston an 3 und die Lakers an 4 tatsächlich auch, ja.
Okay, dann setzt du hier quasi gegen die Basketball-Reference-Mathematik zumindest mal. Die haben die Rockets hier auch schon mit 89,8% auf Platz 2 prognostiziert.
Okay, das finde ich tough, muss ich sagen. Bei dem Restspielplan, ich meine, fairerweise muss man sagen, die Nuggets spielen auch noch eben gegen die Rockets, also das direkte Duell. Warriors, Pacers, Grizzlies aktuell auch nicht so der Hit. Spurs haben ja auch schon abgeschenkt quasi. Gut, die Kings auch noch. Da muss man auch, kann auch alles passieren, je nach dem, welche Form der Kings mal erwischt. Aber ich glaube irgendwie, ich habe mehr Vertrauen in Denver. Ich weiß bloß nicht, wie wichtig Denver ist. Ich glaube, Denver ist wichtig, dass man auf 2 oder 3 reingeht. Ich glaube, es ist weniger wichtig, ob es dann 2 oder 3 ist, weil das erste First-Round-Matchup, im Osten werden die First-Round-Matchups so oder so tough. Im Westen. Es ist völlig egal, ob du jetzt auf 2 oder 3 reingehst, denke ich. Du kriegst so oder so einen überdurchschnittlich guten Gegner auf dem 6. oder vielleicht auch 7. Spot, weil selbst wenn dann die Clippers oder die Grizzlies oder die Wolves oder wer auch immer da noch rauskommen, können wir gleich drüber reden, das sind auch alles Teams, die du nicht unbedingt in der ersten Runde haben willst eigentlich. Und von daher glaube ich, ist den Nuggets vielleicht wichtiger, dass man nicht gleich in den Semifinals auf die Thunder trifft, sondern vielleicht eher in den Conference Finals erst. Deswegen kann schon auch sein, also kann man mir schon auch verkaufen, dass man sagt, gut, wenn man halbwegs schon weiß, dass man auf 3 reingeht, dass man da, dass das auch für die Nuggets okay ist, aber aktuell ist man ja noch gleich auf mit den Lakers. Also die Lakers haben einen Sieg weniger, aber gleich viele Niederlagen, von daher ist es schon eng und ich glaube, da kann sich auch kein Team erlauben, da frühzeitig irgendwie ein bisschen abzuschenken, dafür ist das Rennen einfach viel, viel, viel zu knapp. Und ich glaube, wie gesagt, das Wichtigste aus meiner Sicht ist da wirklich für die Teams auf 2 oder 3 reinzukommen und nicht auf 4, weil man dann schon relativ schnell auf die Thunder trifft. Und du hast das vorhin schon gesagt, es ist halt wirklich so, alles andere außer mindestens mal die Conference Finals oder eigentlich die Finals sind die für die Thunder ja schon wirklich, wäre eine Enttäuschung. Und daher gilt man als klarer Favorit und man will halt nicht gleich in der zweiten Runde nochmal gegen den haushohen Favoriten dann antreten.
Ja, sehe ich genauso. Ich muss auch sagen, ich sehe die Rockets, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, schon nochmal stabiler tatsächlich auf 2. Da hat mich die Basketball-Reference-Simulation jetzt tatsächlich überzeugt. Die sind schon ziemlich safe da oben irgendwie, finde ich. Die sind halt auch alle komplett fit. Bei Denver hatten wir jetzt gestern kein Jamal Murray, kein Michael Porter Jr. Das sind natürlich schon Faktoren, die sollen eigentlich wieder zurückkommen. Aber aktuell stehen die hier noch mit Game-Time-Decision drin. Das ist natürlich dann immer die Frage, ob man da jetzt irgendwas riskieren möchte oder ob es da überhaupt was zu riskieren gibt. Und ansonsten fällt noch Julian Strother noch bis 9. April aus, noch eine Woche. Da ist die Frage, wie wichtig das ist. Aber ich meine, gestern ist man mit, wie heißt er? Jalen Pickett oder so gestartet? Nee,
ja, es war, glaube ich, Pickett. War
Pickett?
Ich glaube genau. Schon, ja.
Ich war beim Schauen schon ganz irritiert. Aber genau, es war Jalen Pickett, weil normalerweise hat ja diese Saison auch schon Westbrook ein paar Spiele gestartet, aber den hat man lieber von der Bank gebracht. Aber ist natürlich schon, also ich weiß nicht, Jalen Pickett starten lassen ist schon hart irgendwie.
Da, findest du?
Da würde ich dann lieber auf die Rockets setzen, die irgendwie einen recht guten Kader haben, der auch ein bisschen runde aussieht, irgendwie 10 Spieler tief oder 12 oder so. Also da ist schon mehr Auswahl da. Deshalb würde ich hier mit denen gehen. Und dann finde ich es ganz interessant, dass man danach dann auch schon, ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie ist da jeder Platz sau umkämpft und so eine genaue Prognose abgeben, aber ist echt hart. Ich finde fast, dass wie du gesagt hast, wenn, dann kommen die Lakers da oben noch rein und dann ist im Endeffekt Platz 5 das, worum es als nächstes geht. Und Platz 5 stehen aktuell die Warriors, die haben gestern gegen die Grizzlies gewonnen, haben wir vorhin ja schon besprochen mit den über 50 Punkten von Curry hier, stehen aktuell bei 44-31, dann die Grizzlies mit 44-32, die Timberwolves auch mit 44-32 und dann könnte man die Clippers noch mit reinnehmen, die stehen 43-32. Also hat man hier im Endeffekt ja 4 Teams,
die, ja, ein Win getrennt.
Ein
also
Win
eigentlich
getrennt, genau,
sogar ja. Noch weniger. Wenn die Warriors verlieren das nächste Spiel und die Clippers gewinnen, sind alle 4 Teams mit der identischen Bilanz von 5 ja. bis 8.
Also das wäre echt krass. Und da muss man sagen, ich habe jetzt mir mal den Spielplan aufgerufen. Also die Warriors spielen jetzt noch bei den Lakers. Dann hat man Back-to-Back gegen Denver, gegen Houston, bei den Suns, Back-to-Back gegen die Spurs, Portland. Und im letzten Spiel die Clippers. Also auch es ist nicht der schwerste Spielplan, 12. schwerster laut Tankathon, aber hier auch letzter Spieltag, die Clippers. Könnte ein sauwichtiges Spiel um Play-In oder Platz 5 oder Platz 6 oder was auch immer sein. Dann die Grizzlies haben noch 4 Auswärtsspiele. Die spielen erst bei den Heat, bei den Pistons, bei den Hornets, dann zu Hause gegen die Wolves. Dann hat man Back-to-Back in Denver, das ist eigentlich ein eingeplanter Loss, muss man sagen. Und dann das letzte Spiel gegen Dallas dürfte relativ entspannt sein. Und dann bei den Wolves haben wir ja auch 4 Auswärtsspiele jetzt direkt hintereinander alle. Aber zumindest ein paar entspanntere Spiele, würde ich mal sagen. Also die spielen jetzt bei den Nets. Das sollte ein Sieg werden. Bei den Sixers vermutlich auch ein Sieg. Dann bei den Bucks, bei den Grizzlies. Dann Back-to-Back zu Hause gegen die Nets und dann gegen die Jazz. Und das ist der leichteste Spielplan. Also ja. Da sind, wenn man hier jetzt die Jazz, die Nets, die Sixers, die nochmal die Nets, also das sind vermutlich 4 Siege.
W's.
Und dann, und dann Bucks und Grizz, da sind die Wolves im Endeffekt auch mal mindestens. Also
Bucks auf jeden Fall, aus meiner Sicht auch.
Ja, und dann gegen die Grizzlies, ja, wie gesagt, die stehen aktuell beide bei 44-32, also offensichtlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Und dann hat man hier noch die Clippers, die spielen zu Hause gegen die Pels, gegen Dallas. Dann hat man Back-to-Back nochmal zu Hause gegen Dallas. Dann die Spurs, dann Back-to-Back Rockets und dann nochmal 2 Auswärtsspiele at Kings und at Warriors, Entschuldigung. Ja. Also das ist auch kein allzu leichtes Ende mit Rockets, Kings und Warriors, aber davor mit Pels, zweimal Dallas und Spurs vermutlich 3-4 Siege, je nachdem, wie es läuft. Also könnte man für argumentieren, dass die Clippers hier zum Schluss nochmal aufholen könnten. Welches Team siehst du denn da favorisiert?
Also, ich glaube, auf 5 gehen die Wolves rein, weil die einfach meines Erachtens mindestens noch 5 Spiele gewinnen, wenn nicht sogar 6. Und ich glaube nicht, dass die Warriors noch alle restlichen Spiele gewinnen. Dafür ist der Spiel dann doch ein bisschen zu tough. Rockets, Nuggets, Lakers und Clippers noch. Haben zwar auch noch ein Spiel mehr, wie gesagt, aber Ich bin mir nicht sicher, ob die Warriors da noch 5 bis 6 Spiele daraus gewinnen. Da glaube ich irgendwie nicht. Also ich würde, aktuell würde ich sagen, Minnesota, Warriors, Clippers, Memphis. Einfach auch aufgrund der Formkurve der letzten Wochen. Die Grizzlies haben gerade viele andere Probleme gefühlt. Irgendwie ist keiner so richtig zufrieden, auch mit dieser historischen, mit diesem historischen Rausschmiss von Taylor Jenkins so kurz vor den Playoffs irgendwie. Viele Spieler sind unzufrieden mit dem Spielsystem dort. Ich bin irgendwie, also die Formkurve der Clippers zeigt deutlich nach oben, die der Grizzlies deutlich nach unten. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich sagen, also lege ich mich fest, Minnesota, Warriors, Clippers, Memphis.
Okay, spannend auf jeden Fall. Ich muss sagen, in der Western Conference da unten, da finde ich es wirklich sauschwer, überhaupt eine Prediction abzugeben. Man muss ja auch dann mit einbeziehen, wenn hier irgendwelche Free-Team-Tiebreaker und so reinzählen, dann geht es ja darum, wer seine Division gewonnen hat und den ganzen Spaß. Also das wird vermutlich relativ entspannt, weil zumindest ja die Thunder auf jeden Fall die Northwest Division gewonnen haben. Die Lakers werden vermutlich der Gewinner der Pacific Division sein und die
Rockets
gewinnen die Southwest Division dann. Also das wird jetzt vermutlich kein Problem dann hier beim Ranking. Aber alles andere, da geht es ja dann um Divisional Record oder so oder irgendwelche Head-to-Head-Win-Percentages und so, die dann auch irgendwie über Kreuz vergleichen und so. Und ich glaube, da jetzt schon eine Prediction abzugeben, ist wirklich, also kann man versuchen.
Ja, dafür sind, wir doch hier.
Ich würde es auch mal probieren. Ich glaube, du hast mich überzeugt, die Wolves haben wirklich, also das ist wirklich krass, wie leicht der Spielplan noch ist. Es könnten echt noch 50-Siege-Saison werden für die Wolves. Deshalb würde ich die hier mal auf 5 setzen und dann dahinter, glaube ich, tatsächlich mit den Warriors gehen an 6 und dann die Clippers vor den Grizzlies tippen, wenn ich jetzt
also auf meinen Spielplan schaue. So wie ich dann.
Ja, wenn das war, was du gesagt hast, dann.
Das war das, was ich gesagt habe. Dann kaufe ich
das auch, genau. Aber also ich hoffe, dass das letzte Spiel zwischen Warriors und Clippers auf jeden Fall cool wird. Weil ich, also so dieser letzte Spieltag, wo alle Spiele gleichzeitig sind und es dann nochmal um irgendwelche Standings geht, das will ich einfach sehen, dass was bedeutet in der NBA. Das hatten wir jetzt schon ein paar Jahren mal, dass da irgendwelche geilen Spiele dabei waren, aber es war mal vereinzelt. Jetzt dieses Jahr gibt es da echt eine Dichte, die ich cool finde.
Ja.
Aber dann haben wir die 4 gerankt, dann würde ich sagen, lassen wir uns mal um Platz 9 kümmern. Den gibt es ja dann auch noch. Da prügeln sich aktuell noch die Mavericks, die Kings und die Suns drum. Ich weiß nicht, welches Team da wirklich nachhaltiges Interesse hat, weil bei den
naja, also offensichtlich nicht, bei den alle Mavericks, drei.
Ja, bei den Mavericks dachte ich schon, die sind raus, aber jetzt haben die wieder ein paar Spiele gewonnen und stehen in den letzten Spielen zumindest 4-6, also nicht völlig hoffnungslos. Die Suns waren eigentlich auch schon irgendwie raus. Hatten jetzt dann eine kleine Siegesserie, wenn ich nicht komplett bin, haben jetzt aber auch schon wieder 5 Spiele in Folge verloren. Ja. Also irgendwie die haben 4 in Folge gewonnen, um dann 5 in Folge zu verlieren. Gut, man muss sagen, gegen Boston, Minnesota, Houston und die Bucks kann man auch mal verlieren, aber also alle 5 verlieren ist natürlich schon ein bisschen bitter. Aber also, ich weiß nicht, die Kings sehen da auch für mich sehr komisch aus. Die haben jetzt in den letzten 10 Spielen auch nur 3 Spiele gewonnen. Eigentlich dachte ich, die Kings wären da relativ safe, aber jetzt diese Schwächephase da ist natürlich auch übel, wenn man hier mal zurückschaut. Also bis zum 9. März, wenn man geht, haben die Kings nur 3 Spiele gewonnen und 7, 8, 9, 10, 11 oder so verloren. Also es ist schon auch eine ziemlich bittere Serie, die Kings da haben. Und in letzter Zeit, sieht es fast irgendwie so aus, als ob kein Team so richtig Lust hätte. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, ich würde Lust mit Können streichen. Ich glaube, da fehlt einfach das Talent, die Team. Also jedes Team hat da irgendwie so sein eigenes Problemchen, ne? Erstmal vorab, würde ich jetzt auch wieder freuen, letztes Spiel der Saison Sacramento gegen Phoenix. Könnte sein, dass da tatsächlich auch nochmal um was geht. Also bei den Mavs ganz klar die unfassbar vielen Verletzungen, das Fehlen von einem Creator. Anthony Davis ist zwar jemand, der beasten kann, aber ist jetzt auch nicht der Typ, der den Ball bringt, dann selber initiiert oder so. Ist dann doch eher vom Typ ein bisschen mehr Play-Finisher, auch wenn er ein bisschen schon was kreieren kann, aber ist jetzt da eigentlich, ist nicht seine favorisierte und beste Rolle vor allem. Also da fehlt es halt massiv auf den Guard-Positionen an Talent. Und wie gesagt, das Verletzungspech noch dazu. Also das sind die Probleme. Bei Sacramento habe ich das Gefühl, es ist das ganze Jahr schon diese Teamchemie irgendwie nicht so richtig da. Dann dieser große In-Season-Trade mit LaVine nochmal, Trainerwechsel, dass das irgendwie jetzt auch alles verpufft. Die Skillsets der Spieler, die addieren sich irgendwie nicht und machen sich gegenseitig besser, sondern die nehmen sich gegenseitig, habe ich das Gefühl, eher was weg. Du hast immer DeRozan, LaVine und dann auch Sabonis, die irgendwie immer Würfe wollen, dann trotzdem Sabonis dann eigentlich fast schon zu wenig. Keegan Murray nur jedes hundertste Spiel mal aktuell, dass der wirklich mal zeigt, was er kann, weil er auch mal ausnahmsweise mal Würfe nehmen darf. Also die haben da auch irgendwie das ganze Jahr, finde ich, nicht so richtig so eine richtig überzeugende Chemie und ein Konzept gefunden im Team. Und ja gut, Phoenix ist ein Scherbenhaufen, sondersgleichen, jetzt auch noch KD eine Woche raus, also der wird wahrscheinlich bloß noch die letzten drei Spiele diese Saison machen. Und die Suns spielen halt noch gegen die Thunder, gegen die Celtics, gegen die Knicks, gegen die Warriors, und das sind für mich in dem Zustand, wo die Suns sind, eigentlich alles vier safe losses. Also ich weiß nicht, wie die eins dieser vier Spiele gewinnen wollen, wenn ich ehrlich bin. Die Spurs, gut, das könnte man vielleicht schaffen ohne Wemby und Fox und allen drum und dran. Aber dann gegen die Kings ist halt ein 50-50-Spiel. Also ja, und wie gesagt, die Suns hatten eh das ganze Jahr noch keine irgendwie wirklich funktionierenden Lineups. Immer wenn man das Gefühl hatte, die hatten jetzt mal wieder eine, werden sie wieder aufgebrochen, dann verletzt sich wieder jemand. Es fehlt immer noch an Talent, auch auf den großen Positionen. Also es ist die Spieler sind mit dem Coach unzufrieden, der Coach findet keine Rezepte. Also das ist wirklich ein Schneckenrennen und ein bisschen trauriges Rennen auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also keins der Teams hat es für mich verdient, auch nur ansatzweise in die erste Runde zu kommen. Aus meiner Sicht sollte man einfach sagen, Platz 1 bis 8, ihr seid mit Abstand so viel besser als der Rest, macht einfach ihr die Playoffs bitte. Da wäre es auf jeden Fall spannender. Also das 9-10-Matchup dieses Jahr im Westen, glaube ich, das wird echt nicht so wird nicht so geil vom Talentlevel her. Also von daher, ich würde nicht sagen, die wollen nicht, sondern die können nicht, die haben einfach das Talent nicht, da passt es in den Teams nicht, Verletzungen etc. Würde ich jetzt eher als die großen Probleme da ausmachen, warum es so hakt und warum das so ein Schneckenrennen ist dieses Jahr.
Ja, muss man vermutlich so unterschreiben. Ich glaube, bei den Suns, die hätten zumindest irgendwo das können, aber die kriegen es irgendwie die PS nicht auf die Straße oder auf den Court, besser gesagt. Aber das mit dem Remaining Strength of Schedule ist natürlich schon krass. Man muss auch sagen, die Suns sind ja auch schon, die haben auch schon zwei Niederlagen mehr als die Mavs und die Kings. Das heißt, da ist schon im Endeffekt ein bisschen Puffer auf Platz 10. Und ja, diese sechs Spiele, die man jetzt noch hat, das ist halt wirklich hart. Ich meine, OKC ist das drittletzte Spiel, könnte schon sein, dass die irgendwie schonen, aber ob du da schon im drittletzten Spiel anfängst damit.
Ja, und ganz ehrlich, also,
selbst wenn wie viele wollen die schonen?
Du hast es wie viele wollen die gesagt, schonen, dass die Suns eine Chance haben? Wie viele Leute sollen die denn schonen, ey?
Die ersten vermutlich, 10. Genau, vermutlich schon richtig, dass die von da einfach zu gut sind mittlerweile. Und ja, ich finde es auch ein bisschen schade. Also man hatte ja am Anfang der Saison einmal diese Situation, dass irgendwie 11 oder 12, ich glaube, 11 Teams waren es, die da eine plus 500 Record hatten. Mittlerweile sind es halt nur noch 8. Die sind aber allerdings auch wirklich gut an diese 8 Teams. Und Platz 9, 10 und 11 sind halt mittlerweile auch schon ein bisschen traurig im Westen, muss man sagen. Also gut, Platz 9 natürlich wegen massiven Verletzungen mit den Mavericks. Bei den Kings ist es wirklich auch schon Unvermögen mittlerweile, finde ich. Also als ich da bei den Mavs jeder verletzt hatte, dachte ich mir, nice, dann sind die Kings zumindest safe und werden auch relativ entspannt dann irgendwie ins Play-In eintrudeln. Und jetzt kämpft man hier noch irgendwie, ob man nicht doch noch von den Suns überholt wird. Das ist natürlich schon ein bisschen bitter. Ich glaube, das letzte Spiel Suns at Kings wird vermutlich nicht mehr allzu spannend, denke ich. Ja, also ich glaube, dass da vorher die Kings sich zu sehr stabilisiert haben. Ja. Ich meine, die spielen jetzt noch gegen Washington, gegen die Cavaliers natürlich bitter, aber dann hat man noch ein Back-to-Back bei den Pistons, Nuggets, Clippers. Also, ja, ist jetzt auch kein leichter Spielplan auf jeden Fall, würde ich mal behaupten, aber ist zumindest machbar da irgendwo.
Ja, aber du hast es ja schon richtig gesagt, weißt du, die Kings haben zwei Niederlagen weniger als die Suns, und ich glaube, wenn die Kings halt jetzt einfach noch die zwei Spiele gegen die Wizards und die Hornets gewinnen, dann sind die aus meiner Sicht fast schon durch. Also dann vielleicht noch irgendein W irgendwie gegen die Pistons rausgrinden oder sowas. Aber dann ist das schon safe, weil wie gesagt, glaubst du, dass die Suns irgendwie gegen die gegen die Thunder, Celtics, Knicks oder Warriors gewinnen, da glaube ich einfach nicht dran. Also wenn, dann vielleicht gegen die Spurs. Und gegen die Spurs, weiß ich, bin ich mir auch ehrlich gesagt noch nicht wirklich hundertprozentig sicher. Und die müssen ja Siege aufholen. Also die müssten ja eigentlich mindestens 3 bis 4 Spiele gewinnen von den restlichen. Und das sehe ich einfach nicht. Vor allem nicht ohne KD jetzt auch noch. Nicht, dass KD jetzt der Heilsbringer wäre, aber das senkt das Talentlevel ja nochmals massivst ab. Und dann, ja, also ich muss sagen, für mich ist Phoenix eigentlich schon relativ safe tatsächlich der Odd Man Out und dann auf Platz 11 tatsächlich im im Westen muss man sich fast noch überlegen, ob die Trailblazers noch einen Push machen können, aber ich glaube, die sind mittlerweile schon zu weit weg. Die spielen zwar noch gegen die Jazz, die Raptors, die Spurs, was alles drei auch durchaus gewinnen können, die Bulls durchaus auch und dann noch gegen die Lakers und Warriors als gute Teams. Aber ich glaube, die sind jetzt mittlerweile schon 4 Siege hinter den Mavs und 3,5 hinter den Kings. Also ich glaube, die Suns und die Blazers werden dann tatsächlich, glaube ich, das Play-In dann letztendlich verpassen, nach meiner Prognose jetzt.
Okay, und wen hast du dann vorne? Hast du die Mavs vorne oder die Kings?
Boah.
Not gegen Elend.
Ich kann die Mavs halt auch aktuell überhaupt nicht einschätzen. Ich muss auch sagen, seitdem, also ich war schon so ein leichter Mavs-Fanboy, ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest sympathisant einfach aufgrund der Historie, weil ich Luca mochte. Seit die Luca getradet haben, muss ich auch echt sagen, habe ich fast kein Spiel mehr der Mavs angeschaut, weil ich mich einfach so unfassbar über diese, also nicht nur aus Mavs-Sicht, sondern einfach aus Ärger, dass die Lakers auch noch Luca gekriegt haben und jetzt so geschenkt gekriegt haben und das einfach so ein unfassbar dämlich dusseliger Scheißstil war. Das ging mir so auf den Sack, dass ich die Mavs einfach nicht mehr anschauen konnte, so wirklich. Deswegen kann ich das Team nicht mehr so gut einschätzen, wie schon mal. Und ich weiß auch noch nicht, wie jetzt da der Plan wirklich ist. Also Gafford hat jetzt schon wieder gespielt, Lively soll jetzt auch wieder zurückkommen, angeblich, also ist wieder fit. Und dann muss man halt mal gucken, wie es dann ausschaut, ob die drei, also Gafford, Lively und Davis, wie die nebeneinander spielen können, ob da Kidd irgendeine Idee hat. Wenn ja, könnte das tatsächlich schon defensiv ein bisschen eklig werden für den Gegner. Also defensiv sehe ich da durchaus die Mavs schon richtig, richtig stark. Aber ich weiß ja nicht, wer die Punkte kreieren soll vorne. Also, boah, ich gebe mir Kings auf 9 und Dallas wahrscheinlich auf 10, glaube ich. Dann können sie dann, nachdem sie das Play-in gewonnen haben, Light the Beam nochmal machen, die Kings. Und dann sind alle glücklich und kriegen dann halt danach im Matchup um den 8th Seed dann massiv auf die Fresse wahrscheinlich.
Ja, ich sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich habe jetzt hier mal geschaut, auch bei Anthony Davis, der hat jetzt schon wieder 4 Spiele gemacht nach seiner Verletzung, aber hat halt in den 4 Spielen auch tatsächlich nur jeweils knapp über, ja, zwischen 25 und 30 Minuten gesehen. Also so hundertprozentig fit scheint mir der auch noch nicht zu sein. Plus dann auch, wenn man sich da mal die Quoten aus dem Feld anschaut, gegen Orlando 5 aus 19, gegen Chicago 7 aus 23. Also es ist schon ein bisschen bitter. Ich meine, gegen Brooklyn dann wieder ganz gut, aber dann schafft man es sogar, gegen Brooklyn zu verlieren. Das ist ja auch eher eine Kunst aktuell.
Ja, das war echt tough. Also der Loss war wirklich unnötig. Wenn man das gewonnen hätte, also hätten die Mavs das Spiel, was ein Must-Win ist, gewonnen, würde ich sagen, die Mavs gehen auf 9 rein. Weil ich glaube, dieser eine Sieg kann echt noch viel ausmachen in der Hinsicht, weil die Mavs, weil es einfach so knapp ist und so viele leichte Wins da jetzt einfach nicht mehr kommen für keins von den Teams. Von daher kann ich das schon sehen. Das wäre, glaube ich, echt ein wichtiger Win gewesen.
Ja, muss man vermutlich wirklich so unterschreiben. Ich glaube, dass die Mavs hier am Ende halt dann auch noch mit den Grizzlies hier, den Lakers, den Clippers auch keine leichten Siege haben. Also ich meine, ja. Die Raptors sind da noch irgendwann in der Mitte. Die wird man schon schlagen, aber ansonsten sehe ich da jetzt kein Team, wo ich mir sicher wäre, dass man das Spiel auf jeden Fall gewinnen kann. Ich finde, das ist bei den Kings ein bisschen anders. Die haben halt hier noch Washington drin. Also auch Washington, schade, die Hornets. Das sind machbare Spiele, würde ich mal behaupten. Deshalb mal schauen. Aber ja, insgesamt schon ein ziemliches Schneckenrennen jetzt dann noch am Ende, nachdem man da irgendwie so in der Mitte der Saison schon dachte, dass es im Westen so zwischen Platz 1 und 12 oder 11 zumindest mal richtig spannend wird, finde ich, sieht es ja am Ende zumindest die letzten 3 Plätze hier schon ein bisschen schade aus. Und ich muss sagen, Tanking-Rennen werden wir jetzt heute nicht besprechen, da glaube ich. Das muss man sich jetzt dann nicht antun, welches Team da am ehesten, am besten den Tank rausholen kann und irgendwelche
Spiele, ich mein,
oder so noch am Ende spielt. Das
sind die Bottom 3 auch schon klar, also das kann man mal so schnell sagen. Washington, Utah und die Hornets werden die letzten drei Plätze safe behalten. Bei den Hornets ist ja jetzt auch LaMelo raus für die Saison. Also die, ich glaube, keins dieser drei Teams wird noch kumuliert, werden die drei Teams wahrscheinlich keine drei Spiele mehr gewinnen. Könnte ich mir vorstellen. Also das passiert, glaube ich, nichts mehr. Und auch die Pels, da ist jetzt jeder raus. Also Zion ist raus, McCollum ist raus, Ingram ist ja schon weg. Alle Spieler, die irgendwie ein bisschen Star-Upside haben, gehen da raus. Und die sind zwei Siege hinter den Sixers. Ich glaube aber nicht, dass die Pelicans noch zweimal gewinnen, also maximal einmal. Die werden schon so hinterechseln, dass man da noch hinten dran bleibt. Philly wird zwar wahrscheinlich auch kein einziges Spiel mehr gewinnen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber also ich glaube, die Teams werden nur noch gewinnen, wenn sie gegeneinander spielen. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, spielen die tatsächlich auch nicht mehr gegeneinander. Außer die Wizards nochmal gegen die Sixers, aber sonst spielt da auch keiner mehr gegeneinander, deswegen bin ich mir da relativ sicher, dass das da hinten genauso bleiben wird. Also Pels, Utah, Charlotte und Washington werden die Top 4 Orts kriegen, um Cooper Flagg zu holen und nächstes Jahr vielleicht nicht mehr ganz so traurig dazustehen.
Wäre auf jeden Fall wichtig für die vier Teams auch, muss man sagen. Ja.
Und wieso würdest du fluchen, wenn es die Sixers kriegen? Das wäre schon frech, oder? Das wäre schon frech. Und wenn die Sixers jetzt auch noch für diese Saison belohnt werden und Cooper Flagg kriegen würden, das wäre schon frech.
Wäre so Storytelling-technisch natürlich schon ein bisschen bitter, vor allem für die anderen vier Teams, ja. Wäre es halt irgendwie wär's schade, weil die waren halt schlecht, weil sie schlecht sein wollten oder einfach keine besseren Spieler haben.
Ja, genau.
Sie hätten ja theoretisch zumindest die besseren Spieler. Ich meine, dass Paul George so eine solche Saison spielt und Embiid quasi konstant verletzt und angeschlagen ist, da können die Sixers jetzt auch relativ wenig für. Ich weiß gar nicht, ob ich es für Cooper Flagg nicht sogar halbwegs interessant fände, bei den Sixers die nächsten paar Jahre zu spielen. Aber ja, vielleicht würden wir ihm das auch insgesamt nicht antun.
Vom Fit her wäre es natürlich schon interessant, ne? Pack Cooper Flagg neben Embiid, dazu noch Maxi als dynamischen Guard, Paul George dann wirklich vielleicht als dritte, vierte Option bloß noch. Das wäre schon interessant. Also das würde ich schon sehen, aber ich würde es ihnen jetzt halt echt nicht gönnen. Ach, das ist so, wo du dann auch, wo irgendwie gar nichts passt und gar nichts klappt, dass man dann das kriegt. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt ein Team nennen dürfte, das ist zwar, also aus diesen vier jetzt heraus, rein spielerisch würde es mich tatsächlich mal interessieren, wenn LaMelo mit Cooper Flagg zusammenspielt, weil das für mich der einzige, also das wäre ein Spieler, Cooper Flagg, der irgendwie dieses unseriöse Game, das LaMelo hat, vielleicht irgendwie kompensieren könnte durch seine unfassbaren Skills defensiv. Andererseits, also bei den Pels zum Beispiel tue ich mir schwer, neben Zion. Da hast du jetzt wieder noch einen mehr, der Cooper Flagg ist jetzt auch nicht da, der begnadetste Dreierschütze. Bei den Wizards, gut, die haben noch gar kein Team, da ist es eigentlich egal. Bei den Jazz das Gleiche. bei den Jazz neben Markkanen könnte ich es mir auch ganz lustig vorstellen. Aber ich würde es gerne mit LaMelo mal sehen tatsächlich, aber wahrscheinlich kriegt am Ende Portland oder was auch immer irgendeiner den Zuschlag und es ist doch ganz anders und es ist ein komplett anderes Team als die Top 4.
Ja, ich muss sagen, von diesen Top 6, die zumindest ja alle Top 5 sind ja die über eine 10% Chance haben.
Ja.
Ich weiß nicht, welchem Team man es da überhaupt gönnen soll, ehrlich gesagt. Also das ist schon ein bisschen bitter, weil ich finde, Charlotte ist in den letzten Jahren halt so schlecht gemanagt gewesen. LaMelo ist so ein komisch unseriöser Spieler. Ich meine, wir hatten mal einen Podcast dieses Jahr, wo wir den schon sehr gelobt haben. Und seitdem haben die Charlotte Hornets halt gar nichts mehr gerissen. Also ich weiß auch nicht, wie geil ein junger Spieler sich in so einem Kontext halt entwickeln kann. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Ich meine, Washington, die haben es jetzt zumindest dieses Jahr richtig ordentlich gemacht, was so ihre Tanking-Strategie angeht. Die haben gesagt, wir sind aktuell noch am Beginn unseres Einreißens oder so ähnlich, glaube ich, haben sie vor der Saison mal formuliert. Und das hat man halt auch dieses Jahr gesehen. Die wollten nicht gewinnen. Aber ich glaube, die haben jetzt auch Kuzma getradet. Ich glaube, insgesamt können sich junge Spieler da zumindest halbwegs entwickeln. Und ich meine, weiß nicht, bei Charlotte, New Orleans, ich tue mich so schwer bei denen. Die sind so verflucht, diese Franchises irgendwie. Ich weiß gar nicht, ja, die anderen Teams, die haben ja da ja nicht mehr so wirklich dann reelle Chancen, muss man sagen. Ja. Wobei am Ende, wenn es bitter läuft, wird es San Antonio, die haben auch eine 6%ige Chance aktuell.
Das wäre
Oh, das Tankerdon auf den ersten Pick, das wär krass. Also das finde ich
defensiv geisteskrank.
Basketballerisch interessant, das wäre echt witzig, ja, das zu sehen. Also
da, Flag neben Wemby, das heißt, einer von beiden könnte immer roamen. Das wäre völlig absurd. Das wäre fast unfair. Also das wäre wirklich.
Ich fände es halt witzig. Also das
ja, ich auch. Das würde ich auch super diesen, gern sehen.
Die Wemby-Timeline halt schon nochmal ordentlich nach vorne boosten. Jetzt mit Fox dann noch, also das wäre schon eine Top 3, die man auf jeden Fall ordentlich aufbauen kann. Ich glaube, Tobi schläft vermutlich jeden Abend, macht er ein Gebet noch davor, dass das wirklich klappt, aber ansonsten glaube ich, muss man schon damit rechnen, dass es eins von diesen Top 4 Teams wird.
Ja.
Glaube ich, darf mal gespannt sein, was Washington dann aus Cooper Flagg die nächsten 4 Jahre rausholen kann.
Ja, dann halt anstelle von neben Wemby, neben dem anderen Franzosen, dann ist es halt
Stimmt, ist ja quasi das Gleiche, muss man sagen.
ist quasi exakt derselbe Spieler.
Auch ähnliches Skillset auch einfach.
So, ich habe jetzt einmal Sim Lottery gemacht bei Tankathon und auf 1 sind die Sacramento Kings.
Oh Gott.
Mit 1% Chance. Mit 1% Chance.
Also dann will ich aber auch noch einmal Sim Lottery drücken, dass wir hier seriöse Ergebnisse haben. Bei mir sind bei mir sind es die Philadelphia 76ers.
Damit können wir aufhören. Das kann Christian sich anhören und ja, genau, kann dann nochmal in Ruhe ins Bett gehen.
Ja. Kann er noch mal ein paar Duke-Spiele scouten gehen oder so und sich
schon die letzten zwei,
dass es auf gar keinen Fall eintreten wird.
Ja. Ja, nee, so können wir jetzt wirklich aufhören. Ja, das passt perfekt. Absolut.
Dann würde ich sagen, Benne, vielen Dank.
Dann gerne.
Treffen wir uns nächste Woche wieder und ja, da werden wir dann den großen TTG Award Pod durchziehen, wenn ich richtig informiert bin.
Ja,
also genau, da könnt ihr euch dann schon mal darauf einstellen, dass es ein paar MVP Awards und so weiter überreicht werden. Aber natürlich auch, denke ich zumindest mal, werden wir wieder den besten Handtuchwedler und den Best Seventh Man oder so verleihen. Ja. Da müssen wir mal noch schauen, welche Fake Awards wir uns noch alle ausdenken können.
Ja, also da ist Christian und Samu sind da ja immer sehr aktiv. Also da lasse ich mich mal überraschen von den beiden, was ihnen da noch so einfällt.
Ja, genau, ich warte auch immer, was sie uns noch auf die Liste schreiben, beste Frisur oder so, und dann suche ich mir da noch ein paar Leute raus. Aber ich bin etwas unkreativer, was sowas angeht, muss ich sagen.
Ich auch, ja.
Ja, dann passt das und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.